Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Well, yes, it's true, and I believe it. I'm living for you. Is it true today that when people pray, we'll see dead men rise and the blind set free? Well, yes, it's true, and I believe it. I'm living for you.
Your heißen zum Lighthouse-Gottesdienst und freue mich total, dass ihr alle gekommen seid. So wie es gerade aktuell auch draußen aussieht, ist es auch definitiv die bessere Alternative. Genau, ich weiß nicht, von wo ihr kommt. Wir haben vorhin schon festgestellt, als wir uns so ein bisschen im Team unterhalten haben, dass wir aus ganz unterschiedlichen Situationen kommen, aus stressigen Wochen, aus Situationen, wo es vielleicht auch privat schwierig ist. Und freue mich trotzdem, dass ihr alle hier seid und dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich hoffe, dass es hier nicht nur wie so eine Oase im Alltag ist, sondern dass wir ganz viel mit in unseren Alltag nehmen können. Dass es nicht nur so eine Pause ist, sondern dass es so eine Motivation oder eine Inspiration ist, wieder weiterzugehen in die nächste Woche. Für diejenigen, die von euch schon mal da waren, ihr kennt schon unsere Art Zone, die da an der Seite steht. Lou sitzt da auch. Und wenn ihr Bock habt, zwischenzeitlich mal was anderes zu machen, als mitzusingen oder zuzuhören oder wie auch immer, könnt ihr euch dort gerne hinsetzen und ja, ein bisschen kreativ gestalten. Da ist auch wieder unsere Lighthouse-Bibel, die Anja im letzten Mal schon erwähnt hat. Könnt ihr gerne mal schauen, was es da auf sich hat und ja, da mitwirken in dem großen Projekt. Kunstwerk ist ein ganz gutes Stichwort, denn das nächste Lied heißt Poema. Poema ist jetzt nicht so ein Wort, was jeder kennt. Es gehört auf jeden Fall nicht zu meinem persönlichen, privaten Wortschatz, das ich häufiger benutze. Poema ist ein griechisches Wort und es bedeutet übersetzt Kunstwerk, Meisterwerk. Und dieses Wort steht unter anderem auch in der Bibel, und zwar in Epheser 2, Vers 10. Und da möchte ich euch gerne mal die deutsche Übersetzung vorlesen. Da steht nämlich in der neuen Genfer Übersetzung steht so: Denn wir sind Gottes Werk, durch Jesus Christus dazu geschaffen, zu tun, was gut und richtig ist. Und Poema steht da als Gottes Werk oder auch Gottes Kunstwerk. Das Wort Poesie, was wir ja auch benutzen, also Dichtkunst, stammt von diesem Wort. Und genau darum geht es in dem nächsten Lied, dass wir Gottes Kunstwerke sind, dass Gott so unglaublich kreativ ist und man dafür eigentlich nur in die Natur schauen muss oder einfach mal sein Gegenüber oder sich selbst im Spiegel anschauen kann. Denn Gott hat ganz grandiose Kunstwerke geschaffen. Und darum geht's in Poema.
Bilder, Poema, und nimmst mich dein Meisterstück. keine leeren Bilder, geht die Sonne runter unter als in Wirklichkeit. Aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen, hängst Planeten auf wie Bilder, wo jeder und nimmst mich dein Meisterstück.
hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love. Vater, ich danke dir dafür, dass du genau das bist, ein guter, guter Vater, dass du uns das immer wieder zusagst. Wir haben gerade gesungen, dass wir manchmal in Stürmen sind und dass es wirklich Schwierigkeiten gibt. Und dann wünsche ich mir so sehr, dass wir durch diesen Sturm wirklich tanzen, dass du uns die Kraft gibst, dass du dastehst und sagst, hey, wir schaffen das, wir schaffen es gemeinsam. Du siehst vielleicht gerade keine Lösung, aber ich habe eine, vertrau mir da. Und ich finde es so grandios, dass wir das wirklich wissen können, dass du der gute, gute Vater bist, dass deine Wege wirklich perfekt sind, auch wenn ich sie vielleicht nicht so, mir so nicht aussuche und dass ich manchmal auch wirklich nicht verstehe, warum sie so sind. Aber du bist derjenige, der sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, ich liebe dich über alles. Und du kannst mir vertrauen, weil ich dir nie etwas aufbürden würde, was zu schwer ist, was zu groß ist, was zu viel ist. Denn ich bin immer, immer bei dir. Danke dir, Herr. Amen. Glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Thank you.
der Toten, stürmst auf in Herrlichkeit und herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja,
ja, das Deko-Team hat sich heute wieder selber übertroffen. Die stellen mir so einen Tisch dahin. Ich freue mich schon drauf, mich da gleich hinsetzen zu dürfen. Beziehungsstatus, das war das Generalthema des letzten Halbjahres. Wir haben hier 6-mal, das heißt 5-mal, heute ist das 6. Mal, unterschiedliche Beziehungen unseres Lebens betrachtet und haben dabei versucht, ganz praktisch zu werden und immer wieder festgestellt, egal in welcher Beziehung ich stehe, ob zu meiner Familie oder zu mir selber, wozu auch immer, es hat immer was mit Gott zu tun. Und wir wollen unsere Beziehungen zu Gott und zu den Dingen und Menschen, die uns umgeben, in Beziehung sehen. Heute, ich weiß nicht, wer das Thema drauf hat, soll ja gehen, Mainz bleibt Mainz. Damit ist nicht die Stadt gemeint, sondern mit EI geschrieben. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, was euch jetzt gleich in den nächsten 15 Minuten begegnen wird. Ich habe festgestellt, das, was ich mir vorgenommen habe zu sagen, passt in 15 Minuten gar nicht rein. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich werde nur bestimmte Aspekte darstellen können und es wird ganz vieles ungesagt bleiben. Und das ist eigentlich auch eine riesengroße Chance, nämlich eine Chance, dass wir anschließend noch darüber ins Gespräch kommen, dass wahrscheinlich viele Sachen noch besprochen werden müssen. Mainz bleibt Mainz. Heute geht es um unsere Beziehung zum Geld. Wenn es um Geld geht, gibt es ja unterschiedliche Grundsätze, die wir verinnerlicht haben, die wir mit uns herumschleppen. In der Regel, vor allen Dingen in Deutschland, heißt es ja, über Geld spricht man nicht. Manchmal noch mit so einem kleinen Nachsatz, man hat es. Geld ist allerdings leider doch ein echtes Thema. Und vor allen Dingen, warum ist Geld ein Thema für die Kirche? Ich kann es euch sagen, weil Geld auch ein Thema für Jesus ist. Wir haben gerade gesungen, ich glaube an Jesus Christus. Jesus Christus, der über diese Erde gegangen ist, der hat mit den Menschen geredet und er hat vor allen Dingen sehr viel in Geschichten erzählt, in Gleichnissen. Und er hat 38 Gleichnisse, die uns in der Bibel überliefert sind und 16 davon, also fast die Hälfte, handelt vom Geld. Also für Jesus war Geld wichtig und Geld war damals noch viel weniger wichtig als heute, denn damals wurde ja viel noch in Naturalien gehandelt. Ich finde es super, da hinten haben wir so einen Tisch stehen, auch dafür ein Dank an unser Deko-Team, wo die Dinge drauf sind, über die es damals vor allen Dingen ging, Essen und die tägliche Nahrung. Das Geld war eben, wie gesagt, eher weniger. Heute ist Geld für uns allgegenwärtig. Schlaue Soziologen haben herausgefunden, dass der Umgang mit Geld in der Familie erlernt wird. Interessanterweise aber wird in den Familien wenig über Geld gesprochen. Trotzdem gibt es Untersuchungen, die zeigen, da wo Eltern Schwierigkeiten mit Geld haben, werden auch die Kinder Schwierigkeiten mit Geld haben. Und da wo Eltern klarkommen mit dem, was sie haben, haben es auch die Kinder leichter, klarzukommen mit dem, was sie haben, beziehungsweise auch später besser damit klarkommen. Ob ich in Geldschwierigkeiten stecke oder nicht, ist nicht abhängig von meinem Verdienst. Letzte Woche gab es eine Meldung in der Zeitung, Boris Becker, wahrscheinlich insolvent. Boris Becker, die Älteren unter uns kennen ihn noch als Tennisspieler, die Jüngeren unter uns eher als Schlagzeilenfüller. Also es war ein berühmter Tennisspieler. Der jüngste Spieler, der je Wimbledon gewonnen hat, hat Millionen in seinem Leben verdient und ist jetzt wahrscheinlich zahlungsunfähig. Es gibt ganz viele Leute, die haben 6 richtig im Lotto, Millionen geschenkt bekommen und nach wenigen Monaten arm wie eine Kirchenmaus. Ob ich in Geldnöten stecke oder nicht, liegt nicht daran, wie viel Geld ich habe, sondern liegt daran, wie ich mit dem Geld umgehe. Wir sollten uns beim Umgang mit Geld was Grundlegendes klar machen. Anders als Kinder und Hunde hat Geld kein eigenes Leben. Tut Geld genau das, was ich ihm sage. Das Geld springt nicht von alleine auf die Straße. Das Geld springt auch nicht von allein aus meiner Hosentasche und legt sich im nächsten Kauf auf den Kassentisch, sondern das Geld tut genau das, was ich ihm sage. Geld, mein Geld ist meinem Willen gehorsam. Ich bin der Herrscher über mein Geld. Apropos Herrscher. Als Gott die Welt schuf, so können wir lesen, gab er den Menschen den Auftrag, über diese Welt zu herrschen. Wir sind von Gott zum Herrscher, zum Beherrscher dieser Welt geschaffen. Und damals ging es tatsächlich, so lesen wir im ersten Buch Mose, um die Tiere, um die Geschöpfe, denen wir vorstehen. Wie sollten wir also dann nicht über die unbelebten Dinge noch mehr Macht haben? Das gilt auch fürs Geld. Und doch haben wir oft den Eindruck, es rinnt nur so durch unsere Finger. Und am Ende des Geldes ist leider immer noch viel zu viel Monat übrig. Die Werbung tut ein Übriges dabei. Die Werbung versucht uns einzureden, wenn du das siehst, du hast doch etwas viel Besseres verdient. Gib dich mit dem und dem nicht zufrieden, sondern für dich sollte es doch das Beste sein. Und wir sind ganz schnell in der Falle, immer noch mehr und Besseres haben zu wollen. Und manchmal verschulden wir uns dabei. Ein kluger Mann hat mal gesagt, viele Menschen kaufen mit Geld, das sie nicht haben, Sachen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen. Die Bibel wird an der Stelle ganz deutlich. Sie sagt, Gott weiß, dass wir selbstverständlich Grundlegendes zur Versorgung brauchen. Er weiß es, dass wir Geld zum Leben brauchen, für Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Gibt es also so etwas wie ein göttliches Finanzmanagement? Ich glaube, ja. Und zwar besteht es aus drei Teilen. Lassen Sie sich gut merken, fangen alle mit SP an. Spenden, sparen, spesen. Spenden ist das, was wir von unserem verdienten Geld abgeben für andere. Ich behalte es eben nicht für mich. Dazu gibt es gleich ein bisschen mehr. Das zweite ist sparen. Gott sagt nicht, gib alles aus. Morgen ist auch noch ein Tag und dann kommt das Neue. Sondern natürlich bauen wir Speisen an, damit wir auch im nächsten Halbjahr oder im nächsten Jahr wieder ernten können. Wir sehen, wir sind vorausschauend. Wir kennen alle die Geschichte von Josef, der 7 Jahre lang von der Ernte immer einen Teil in große Kornkammern schaufeln ließ, weil er wusste, in 7 Jahren werden wir keine guten Ernten haben. Es geht, damals hat Gott ihm das durch den Pharao in einem Traum gesagt. Es geht nicht immer durch göttliche Offenbarung. Ich glaube, wir haben alle einen Verstand mitbekommen, um zu wissen, es gibt immer mal wieder schwierige Zeiten. Es gibt immer mal wieder Zeiten, wo zur Unzeit etwas Wichtiges kaputt geht, was ich aber dringend zum Leben brauche. Dafür darf ich Vorsorge treffen. Und ich weiß auch, es wird Zeiten geben, wo ich nicht mehr arbeiten kann. Dann muss ich von irgendetwas leben. Wir haben dafür verschiedene Versicherungssysteme und trotzdem wissen wir, und ich will das jetzt gar nicht vertiefen, Altersversicherung ist ein Thema für die meisten von euch, ist es noch weit hin, aber vielleicht in 20 oder 30 Jahren werdet ihr sagen, boah, der Thomas damals, das war ein Genie. Der hat mir gesagt, ich muss sparen und heute weiß ich, warum der das gesagt hat. Es gibt so einen alten Satz, ich weiß gar nicht, ob er von meiner Oma stammt, aber er könnte von ihr stammen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ein Teil des Geldes sollten wir auf jeden Fall sparen. Und Spesen ist sicherlich auch das, wir müssen Geld ausgeben für das, was wir heute brauchen. Aber ich wollte mich eigentlich heute vor allen Dingen auf diesen ersten dieser drei Sachen euch mit darüber sprechen. Und dazu habe ich euch ein Video mitgebracht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist auf Englisch. Aber das Wichtigste ist der letzte Satz, den kennt ihr alle. Den versteht ihr auch alle.
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city in every foreign capital and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Als ich das gehört habe, dachte ich, der Mann hat was Wesentliches nicht verstanden. Er postuliert Amerika zuerst. Und wenn ich das auf uns übertrage, dann müsste ich sagen, oder müsste Angela Merkel sagen, Deutschland zuerst. Und jeder von uns müsste sagen, ich zuerst, meine Familie zuerst. In der Bibel lese ich etwas anderes. Da steht Gott zuerst. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste der Gebote. Und Jesus sagt, dieses Gebot hat Bestand bis heute. Und das zweite ist ihm gleich, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott zuerst. Und das gilt, glaube ich, auch fürs Geld. Jeder von uns braucht Geld. Jeder von uns bekommt Geld. Manchmal von seinem Arbeitgeber, manchmal von seinen Eltern und manchmal vom Staat. Und es gibt unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Nehmen wir also an, wir bekommen Geld. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Moment, da kommt das Bild. Ein Scheck. Ich habe da extra keine Summe eingetragen. Da kann jeder seine persönliche Summe eintragen, die er am Monatsersten oder Monats 15. oder wann auch immer bekommt. Und jeder dieser Schecks, die wir bekommen, ist ein Test. Das ist jetzt schon das letzte Grüne. Kann ich das ohne? Mal gucken, was passiert. Okay, wir lassen es einfach so stehen. Jetzt darf ich mich nicht an diesen Tisch setzen, ich setze mich mal so rum, dann sehe ich euch besser. Wisst ihr, mit Geld kann man so umgehen wie mit einem Restaurantbesuch. Ich gehe gerne in Restaurants, treffe mich mit Freunden. Man isst gute Dinge, man spricht vor allen Dingen viel. Ich suche mir am liebsten Restaurants aus, wo die Musik nicht allzu laut ist, sondern wo man tatsächlich sich miteinander unterhalten kann. Man kann sich über alles Mögliche unterhalten. Manchmal über ganz einfache Dinge, manchmal über etwas schwierigere Sachen, manchmal auch über ganz wichtige Sachen. Je nachdem, wer gerade mit mir im Restaurant sitzt und je nachdem auch, in welcher persönlichen Lebenssituation wir stehen. Wenn wir das Restaurant verlassen, dann müssen wir bezahlen. Und da kommt in der Regel der Kellner und präsentiert uns die Rechnung. Und dann bezahle ich das, was da draufsteht, wenn ich weiß ja, was ich bestellt habe. Und meistens lege ich dann noch ein bisschen was drauf. Ich gebe dem Kellner ein Trinkgeld. Wovon mache ich das Trinkgeld abhängig? Davon, wie er mich bedient hat. Ob er nett war, ob er freundlich war, ob er schlagfertig war, ob er ein gutes Wort hatte, ob er mir einen guten Rat gegeben hat, welche Speise ich denn heute essen soll oder nicht. Und je nachdem, wie nett das war, gebe ich ihm ein Trinkgeld. Manchmal runde ich einfach nur auf den vollen Eurobetrag auf. Manchmal überlege ich, ja, 10% wäre okay. Aber ich mache es davon abhängig, wie der Kellner mit mir umgegangen ist. Genauso beobachte ich, dass Leute mit ihrem Geld umgehen, wenn es um Gott geht. Letzte Woche war super. Da habe ich in der Bibel gelesen und da hat Gott zu mir gesprochen und da hat er mir einen Zuspruch gegeben, mit dem konnte ich was anfangen. Oder ich habe ein Problem gehabt und habe gebetet, Herr, hilf mir bei diesem Problem. Und dann hat sich das Problem aufgelöst. Super, Gott war bei mir. Also lege ich einen Zehner in den Klingelbeutel am Sonntag und gebe Gott ein Trinkgeld. Und die nächste Woche habe ich von Gott nichts gehört, dann gebe ich ihm eben nichts. Manchmal geben wir Gott ein Trinkgeld. Manchmal, und dafür soll das E, jetzt ist es wieder weg, dafür soll das E stehen, gehen wir mit unserem Geld um, als wäre es unser Eigentum. Das, was ich kriege, ist meins. Ich habe das erarbeitet, ich habe das erwirtschaftet. Es gehört mir komplett. Alle Sternchen, die da drin stehen, meins. Gott hat damit überhaupt nichts zu tun. Gestatte mir ein paar Fragen. Wer gab dir deinen Verstand, damit du deinen Beruf erlernen konntest? Wer schenkt dir die Gesundheit, damit du arbeiten gehen kannst? Wer gab dir die Fähigkeiten und Talente, die du nutzen kannst? Ich setze mich doch nochmal hin, das war so schön. Es gibt ja noch was für das S. Wisst ihr, was man in Restaurants auch häufig beobachten kann? Man bestellt eine Mahlzeit und man bekommt den Teller und stellt von vornherein fest, das ist viel zu viel. Und ich esse das und schaffe es aber nicht alles. Und dann bleibt ein Rest übrig. Und anstatt, dass ich diesen Rest abräumen lasse, winke ich den Kellner zu mir ran und frage ihn, hör mal, kannst du mir vielleicht den Rest einpacken? Ich schaffe das letzte Viertel von meiner Pizza nicht mehr oder die letzte Hälfte meines Schnitzels. Pack mir das bitte ein. Und ich glaube, auch so gehen oft Menschen mit ihrem Geld um. Gott bekommt den Rest. Jetzt steht da S, das hat mit Rest, kommt zwar auch drin vor, aber ich habe das mal übersetzt, das ist der Rest, das ist das, was übrig ist, das ist der Schrott. Für Gott habe ich nur noch den Schrott übrig, das, was ich wirklich jetzt aktuell nicht mehr brauche. Ich glaube aber, dass Gott was anderes von uns will. Er will das T. Und das T steht für Top Ten. Es gibt ein altes Maß und das geht schon auf Abraham zurück. Abraham, der den Zehnten an einen Priester weitergab, den zehnten Teil dessen, was er bekommen hat. Und dieses Maß geht im Prinzip die ganze Zeit durch die Bibel durch. Es geht immer um ein Zehntteil. In dieser Haltung drückt sich aus, ich gebe Gott die ersten 10%. Ich gebe ihm die Frühernte. Ich gebe ihm 10% meines Viehs. Und in der Bibel lesen wir im dritten Buch Mose, und der ganze Zehnte des Landes von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist Gott heilig. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das soll für den Herrn heilig sein und man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist und darf es nicht vertauschen. In dieser Haltung drückt sich aus, ich nehme mein Einkommen aus Gottes Hand und gebe dem Geber der Gaben etwas zurück. Gott kriegt zuerst. Ganz praktisch, heutzutage machen wir das alle elektronisch. Ich richte einen Dauerauftrag ein. Sobald mein Gehalt kommt, geht ein Teil zu Gott. Dann komme ich erst gar nicht in Versuchung, alles für mich zu behalten und es auszugeben. Jetzt höre ich schon die Einwände. Und ich gucke jetzt auf die Uhr, ich mache das ganz kurz mit den Einwänden. Das ist doch Altes Testament, das ist 3000, 4000 Jahre alt. Das gilt heute doch gar nicht mehr. Wir leben doch in der Zeit des Neuen Testaments. Da ist doch wichtig Glaube und Barmherzigkeit. Jesus sagt in Matthäus 23, 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt, sogar von Minze, Dill und Kümmel, also nicht nur von den großen Früchten, sondern von jedem Kräutlein, das im Garten wächst.
und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und jetzt sagt Jesus, doch dies sollte man tun, Recht, Barmherzigkeit und Glauben, und jenes nicht lassen, Gott seinen Anteil abzugeben. Noch ein Einwand. Unser Finanzsystem hat sich verändert. Wir haben Steuern, Sozialabgaben, Soli und. Wir sind schon genug mit Abgaben belastet. Weitere 10% sind zu viel. Jesus kennt diese Diskussion mit den Steuern und er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Kann sein, dass 10% für dich wirklich zu viel sind. Kann sein. Ich glaube, vielen ist es zu viel. Aber dann fang mit 2% an. Fang mit 2% an. Mach ein Fest daraus. Höre Lobpreismusik, wenn du die Überweisung unterschreibst. Nimm das Geld, das dir anvertraut ist, aus Gottes Hand und gib ihm seinen Teil der Ernte zurück und warte ab, was passiert. Gott sagt, ich werde, prüft mich, wenn ihr mir gebt, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Es gibt noch einen Fall, den will ich nicht unausgesprochen lassen. Ich kann nichts geben, denn ich habe so viele Schulden. Das ist schlimm. Und wisst ihr, was noch schlimm ist? Du bist nicht allein. Ich war entsetzt, als ich gelesen habe, 10% der Deutschen sind überschuldet. 10%. Und zwar durch alle Generationen hindurch. Das ist nicht was für mein Alter, 40, 50. Das ist auch was für euch Jugendliche. Ich weiß, 10% sind überschuldet. Ich will jetzt nicht abzählen, aber jeder Zehnte hat die Chance, überschuldet zu sein. Das ist schlimm. Und ohne das jetzt im Weiteren auszuführen, nimm auch das als Gottes Fingerzeig. Gehe zur Schuldnerberatung. Lass dich beraten. Tilge die Schulden. Befreie dich vom Diktat des Geldes. Die Bibel nennt das Bekehrung. Gott wartet auf dich. Und ich weiß, Schulden rauben dir den Schlaf. Und Gott will dir Ruhe schenken. Und noch ein Einwand. Was ist, wenn ich so wenig Geld bekomme, dass es wirklich nicht reicht und ich auf fremde Hilfe, sei es staatliche oder familiäre, angewiesen bin? Auch das ist so. Und es wird leider noch zunehmen. Und ich weiß, dass die 100 reichsten Menschen dieser Welt, wir müssen uns mal umgucken, wir sind hier fast 100. Wenn das die richtigen Leute wären, dann säße hier so viel Vermögen, wie die arme Hälfte der Weltbevölkerung hat, 3,7 Milliarden. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Leider nicht. Aber vor der gleichen Frage, und auch da hilft uns die Bibel weiter, standen Johannes und Petrus im Tempel, als ein Mensch sie angebettelt hat und gesagt, ich habe nichts zum Leben, gebt mir was. Und die beiden standen da und sagen, tut mir leid, tut uns leid, Geld und Gut haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir. Stehe auf und geh. Sie hatten die Gabe der Heilung und dieser Mensch stand auf und konnte laufen. Ich glaube, dass jeder von uns Gaben bekommen hat. Und wenn es nicht Geld ist, dann ist es irgendetwas anderes. Gib Gott von deiner Zeit. Gib Gott von deinen Talenten. Ich kenne Menschen, die einen Teil ihrer Zeit Gott schenken, indem sie anderen unentgeltlich Hilfe leisten. Rechtsanwälte, Ärzte. Ich ziehe meinen Hut vor denen. Übrigens auch unsere Musiker. Die bekommen dafür kein Geld, dass sie uns so gute Musik machen. Ihr dürft dafür gerne applaudieren. Nicht, weil sie kein Geld dafür nehmen, sondern weil sie gute Musik machen. Und wir können uns jetzt fragen, lässt sich Gott also nur von uns bedienen und aushalten? Nein. Gott hat sein Bestes gegeben. Jesus kam aus der Herrlichkeit, um Mensch zu werden, um uns zu dienen. Wir lesen in Philipper 2, Vers 6. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Stell dir vor, Gott hätte zu Jesus, zu uns gesagt, meins bleibt meins, Sohn, bleib hier. Wo ständen wir? Weil Gott sein Liebstes gab, sollte es uns leicht fallen, ein bisschen von unserem abzugeben. Füreinander und für ihn. Amen.
Ich weiß, er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß, lasst alle hören, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut vergab meine Schuld. Ja, ich weiß. Er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß. Lasst alle hören, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Lass mir, ich steh auf mit dir, ich lauf in deine Gegenwart und sehe dein Reich kommen. Du nimmst die Last mir, ich steh auf mit dir. Ich tanze in deiner Gegenwart und sehe dein Reich kommen. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, und mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, und mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser
lebt. Gekommen, ja, so, wir sind fast am Ende angekommen des Gottesdienstes. Wir haben noch einen Song und Thomas hat es gerade schon ganz am Ende angesprochen. Was wären wir, wenn Gott gesagt hätte, meins bleibt meins, das habe ich erschaffen, das ist, also, da hast du doch gar nichts dran getan. Und der nächste Song, der letzte Song geht so ein bisschen in die Richtung, der sagt, hey, ich bin befreit, weil du gnädig warst, weil du gesagt hast, hey, ich schenke dir das alles. Und der hat so einige ganz coole Texte. Ich lese euch mal ein paar Zeilen vor, was wir gleich gemeinsam singen werden. Ich bin befreit durch deine Gnade. Und wie gut du von mir denkst, war mir vorher nicht klar. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Und das sind Dinge, die ich wirklich gerne mit in mein Leben möchte, zu sagen, ja, hey, das hier ist nichts, was ich mir selber erarbeitet habe. Klar, in gewissen Teilen habe ich mich schon angestrengt oder so, aber im Endeffekt bist du derjenige, der mir das alles schenkt. Ich sagte gerade schon, wir kommen so langsam ans Ende. Ich möchte aber trotzdem dazu auffordern, bleibt gerne noch hier, unterhaltet euch miteinander, unterhaltet euch über das Thema oder über sonstige Dinge, die euch noch im Kopf rumfliegen. Vielleicht habt ihr Fragen, dann kommt ja, auf Leute von uns zu. Sprecht uns an. Vielleicht seid ihr auch dabei und denkt, hey, mir wurde erzählt, hier gibt es auch noch was für so Leute zwischen 16 und 25. Das ist der Crossover, der beginnt dann auch gleich. Dazu müsst ihr quasi nur den Leuten die Treppe hinunter folgen. Und zwar die erste, nicht die hintere Treppe. Genau. Und ich möchte als letztes noch eine Ermutigung oder einen Vers mitgeben in die nächste Woche. Er steht im Alten Testament, relativ weit am Anfang der Bibel, aber ich glaube, er ist noch genauso aktuell wie damals, als Josua ihn aufgeschrieben hat. Der steht in Josua 1, Vers 9 und ich möchte euch den als Segen zusprechen für die kommende Woche. Sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin auch immer du gehst. Amen. Yeah.
welchen Mensch du in mir siehst und mach mir klar, was du sagst ist.